Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr die kommende Folge Episode 17 des Sharkbite hört. Und ich mache das heute auch wieder nicht alleine, denn heute ist wieder der Markus bei mir. Hallo Markus.
Ich bleibe bei der realen Zeit. Guten Abend, Uwe.
Ja, worüber reden wir heute? Es ist eine Woche her, dass wir uns gesprochen haben, der Markus und ich. Zwischendurch gab es zwei Haie-Spiele, ein Junghaie-DNL-Halbfinale und einige personelle News rund um die Gummersbacher Straße. Und genau darum werden wir uns jetzt zu der Reihe nach kümmern. Und wir gehen von schlecht nach gut, also fangen wir mit den beiden Spielen der Haie vom Wochenende an, würde ich sagen, Markus.
Ja, das trifft auch ganz gut an.
Denn wir können feststellen, jetzt eine Woche später, wir sind es doch nicht schuld.
Ja, richtig. Freitagabend wurde das schon ausdrücklich unter Beweis gestellt, dass wir es definitiv nicht schuld sind an der Niederlagenserie.
Genau, aufgenommen haben wir letzte Woche den Mittwoch vor dem Wochenende und da war das erste Spiel, dann das Spiel am Freitag zu Hause in der Lanxess Arena gegen die Straubing Tigers, ausverkauftes Haus. Nach den aktuellen Möglichkeiten mit 7.500 Zuschauern und am Ende stand da ein 1:3 und ja, da gehen wir doch einfach mal durch. Wir fangen mal vor dem Spiel an. Hat dich auch verwundert, dass Thomas Pöpperle erneut im Tor stand, obwohl er zwei Siege vorher gefeiert hat als Goalie?
Also wir hatten das Thema ja schon einige Male und hat man immer wieder gesagt, so ein Spiel, ja, vollkommen okay, das zweite kann er auch noch mitnehmen, aber sobald es dann ans dritte geht, geht die Leistung eigentlich gerne mal gen Süden. Und daher hat es mich, aufgrund der Erkenntnisse, die man eigentlich hatte, trotz der zwei vorherigen Siege, überrascht, dass er im Tor stand. Das trifft es richtig. Und nach dem Spiel und nur gesagt, so ja, da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo wir dann wahrscheinlich reden werden, das tun wir dann heute, das ominöse dritte Spiel in Folge von Thomas Pöpperle.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall hin. Gucken uns noch mal kurz die Aufstellung an. Es war das Debüt von Karl Niel in der Haie-Verteidigung. Er hat Jonas Holosch ersetzt, der nach den beiden Spielen erstmal wieder raus war. Offizielle Meldung von den Haien war geschont. Unter der Hand konnte man dann schon hören, wohl doch wieder leicht angeschlagen. Das Ganze aber ansonsten gab es keinerlei Änderung bei den Haien. Das heißt, in der Partie auch weiterhin ohne Hauden, Barinka und Marcel Müller. Und natürlich hinten klar fehlend Colin Ukbekile weiterhin natürlich, wie wir das schon mal erwähnt haben, wer so ein bisschen die Tage bei ihm, die Insta-Stories verfolgt hat, hat da viel zu geschrieben, viele Fragen beantwortet. Mit ein bisschen Glück kriegt er noch ein Spiel hin die Saison, wenn man sich da so durchliest. Die Chancen werden größer, sollten die Haie irgendwie Platz 10 erreichen, aber es ist eine ganz, ganz knappe Sache, ob wir ihn nochmal für die Kölner Haie dann eben auf dem Eis sehen oder nicht. Markus, lass uns mal im ersten Drittel so ein bisschen anfangen, denn die Partie, die begann aus Haie-Sicht eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
Ja, also der Spielbeginn war meiner Meinung nach echt verheißungsvoll und so wie sich das Drittel dann durchgezogen hat, muss man eigentlich traurig darüber sein, dass kein Tor im ersten Drittel gefallen ist, dass man nicht mit ein, vielleicht auch sogar zwei Toren in Führung gelegen hat.
Ja, die Haie mit einem richtig guten Start. Hatten ja, wie gesagt, zwei Spiele vorher schon gehabt. Straubing kam aus einer Off-Woche, deren beiden Spiele waren ausgefallen an den Spieltagen vorher. Das hatte Uwe Krupp vorher schon mal angemerkt, dass die Tigers ja eben dann frisch kommen und die Haie so ein bisschen ein, zwei Spiele schon in den Knochen haben. Nichtsdestotrotz, die Haie mit einem richtig guten Start ins Drittel, aber eben, du sagst es auch, 0:0. Am Ende des ersten Drittels und somit keine Tore auf beiden Seiten. Pöpperle und Parks auf der anderen Seite haben ihren Kasten freigehalten. Das änderte sich ziemlich zügig im zweiten Drittel, denn nach einer guten Minute war es dann Taylor Lear, der das 1:0 für die Tigers erzielen konnte. Ich muss gerade überlegen, hast du es noch im Kopf? Also ich weiß, dass der junge Mario Zimmermann, der Verteidiger, seine Aktien dran hatte. Und ich meine, es wäre ein Rebound gewesen, den Lia dann vor Pöpperle gefunden hat. Ne?
Ist das schön, dass ich dir fast dieselbe Frage stellen wollte. Weil ich war mir nämlich, oder bin mir gar nicht so richtig sicher, war es der Rebound von Pöpperle oder ist die Scheibe am Verteidiger oder im Straub hängen geblieben und dann neben Pöpperle quasi liegen geblieben?
Das mag deswegen, also natürlich
ich bin mir da nicht echt nicht 100% sicher, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall.
Sie lag auf jeden Fall frei vor.
Saß, ja, sagen wir neben ihm. Vor ihm jetzt nicht wirklich, weil Taylor Lear ist ja dann per Hechtsprung, glaube ich, sogar reingesprungen und hat die Scheibe dann ins Tor befördert. Deswegen sah ein bisschen unglücklich
aus. Ja, vergiss es. Ich erinnere mich wieder, alles klar. Das war das Ding, was er nicht festhalten konnte, was ihm durchgerutscht ist. Dankeschön.
Gern geschehen.
Ja, danke schön. Jetzt bin ich wieder am Damm. Richtig, genau. ominöses Halbwissen hier. Nein, natürlich, es war der Schuss von Zimmermann von der blauen Linie, der Pöpperle eben durchrutscht und Taylor Lear dann im Hechtsprung in den Torraum reingeht, um das 1:0 für die Tigers zu erzielen. Wie gesagt, zu Beginn des Mittelabschnitts. Es folgte eine Strafe gegen die Haie, gegen Louis Uffing, 2 Minuten wegen Behinderung. Und er kommt von der Strafbank zurück, bekommt den langen Pass, vergibt die Chance gegen Tyler Parks, fährt von der Situation weg. Ich weiß gar nicht, ob er es direkt mitbekommen hat oder wann er es mitbekommen hat, dass die Scheibe dann doch drin lag und das Tor gegeben ist. Denn genauso komisch wie das erste Tor war nämlich auch das zweite. Und das kann man dann relativ gut mit zusammenfassen mit Marcel Brandt. Der ist nämlich auf dem Weg nach hinten, hatte alles gegeben, ist von den Beinen gekommen und ist dann volle Möhre in Tyler Parks reingerutscht und hat Goalie und Puck über die Linie gedrückt und somit den Haien den Ausgleich beschert, der natürlich dann, weil es keine Eigentore gibt im Eishockey, wie ihr alle wisst, an Louis Uffing gegangen ist. Und jetzt will ich verdammt sein, dass ich hier gerade natürlich die falsche Seite aufgemacht habe und es wieder weggemacht habe. Das Ganze war nämlich Louis Uffings 4. Saisontreffer dann an der Stelle. Warst du mit dem 1:1 zu dem Zeitpunkt zufrieden, Markus?
Oh, gute Frage. Also aufgrund des ersten Drittels, wie eben gesagt, konnte man nicht zufrieden sein, dass man keine Tore geschossen und nicht in Führung gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt war es meiner Meinung nach, auch wenn es nur 6 Minuten waren im Drittel, die gespielt waren, schon verdammt glücklich, dass es da 1:1 stand.
Also Straubing ist deutlich besser aus der Kabine rausgekommen, hat dann sofort das Heft ein bisschen in die Hand genommen und ja, die Haie hatten im Prinzip ja auch nicht selbst getroffen, ne? Auch wenn es 1:1 stand. Aber das Ding kann eben auch gut und gerne 1:0 an der Stelle weitergehen, wenn Brandt eben nicht ins eigene Tor reinrauscht. Bisschen glücklich das Ganze, aber das haben wir dann doch gerne genommen, glaube ich, an dem Zeitpunkt.
Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
Marcel Brandt, der bleibt aber derjenige, auf den wir uns konzentrieren, denn der hat dann seinen Fehler wieder gut gemacht, in Anführungszeichen, kurz nach Mitte des Spiels, hat dann Pass bekommen, quer durch den Slot, einmal schräg durch von Cody Lempel und Brandt stand dann quasi am langen Pfosten, hatte vieles auf, weil Pöpperle weit aus dem Kasten raus war und damit dann überhaupt nicht die Position hatte für den Schritt auf die andere Seite, um da den Winkel irgendwie zuzukriegen. Und Marcel Brandt hat dann, wie beim 1:1 auch, dann eben Danke gesagt und die Scheibe dann jetzt richtig und ins richtige Tor und alles dann untergebracht. Wie viel siehst du da an Aktien bei Thomas Pöpperle?
Viel. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es mir jetzt, glaube ich, ein paar Mal noch angeguckt und ja, er steht relativ weit vorm Tor und auch links, ja, ich würde sagen, über die links versetzt am Pfosten, aber er ist in einer Position, wo er die Scheibe jetzt nicht wirklich sieht, sogar um seinen eigenen Verteidiger versucht herumzugucken, um irgendwie Sicht auf die ganze Aktion zu bekommen. Und als der Pass halt von Cody Lempel rübergeht, ist er halt so weit drüben, dass er einfach keine Chance mehr hat, rüberzukommen. Er hat zwar noch versucht, aber das sah eher ja, kläglich aus. Da hätte es gleich sein lassen können. Die Aktien, die Anteile von Thomas Schwöpfer sind schon groß, aber das ist auch eine Sache, da reden wir auch schon lange drüber, dass die eigenen Verteidiger immer mal wieder gerne ihren Torhüter screenen und er dann halt versuchen muss, irgendwie Sicht auf die ganze Sache zu bekommen. Und da hat er halt ja, sich ein bisschen zu weit rausgewagt und ein völlig falsches Positionsspiel eingenommen, was dann Straubing mehr oder weniger zum Tor eingeladen hat.
Wäre das einem Justin Poggi auch so passiert oder hätte der aufgrund seiner Größenvorteile das Ganze anders lösen können?
Ich glaube, er wäre von sich aus so, wenn man sein Spiel jetzt betrachtet, nicht so weit rausgefahren, wo er dann wahrscheinlich auch von seiner Größe profitiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Tor nicht unbedingt gefallen wäre, aber es hätte wahrscheinlich nicht so arg ausgesehen, wie es jetzt bei Pöppel ausgesehen hat.
Mit dem 2:1 ging es dann auch in die zweite Drittelpause. Und ich wünschte mir, ich könnte jetzt von einem Anrennen der Haie im letzten Drittel berichten. Das ist aber leider nur schwer möglich, denn Straubing hat das einfach überragend gut verteidigt. Den Haien ist überhaupt nichts eingefallen, um mal so richtig in gute Chancen zu kommen. Vielleicht waren da 1-2 Dinger da, das wäre aber dann eben nur ein Tor rankommen gewesen, denn in der 46. Minute hatte nämlich zwischenzeitlich Andi Eder die Führung der Gäste schon ausgebaut. Aus dem linken Bullikreis hat er das Ding hinten oben in den Knick reingesetzt, genau in der Sichtachse von der Pressetribüne. Und deswegen würde ich dir jetzt die Vorlage geben und sagen, den muss Pöpperle eigentlich halten.
Ja, was soll ich dazu wohl sagen? Kann ich nicht widersprechen. Das ist ein Must-Save. Also, zum einen die Körperhaltung, die er in der Situation hatte. Er war ja weder mit den Pads unten, noch stand er richtig aufrecht, sondern war so halb in der Hocke, nach vorne gebeugt und hat aus meiner Sicht jetzt völlig daneben gegriffen, die Situation völlig falsch eingeschätzt. Und ja, es stand auch da wieder ein Verteidiger in der Schussbahn, aber so wie man es sehen konnte, hatte er eigentlich perfekte Sicht auf die Scheibe und auf den Schuss und ja, hat halt völlig daneben gelangt.
Ja, also so sah es dann eben von meiner Position auch aus. Den kann er haben, muss er vielleicht sogar haben. Die Fanghand hat er einfach nicht hoch genug bekommen. Ist natürlich immer schwierig, ne? Wir sind keine Goalies, um da was zu sagen, aber es sieht halt dann doch an der Stelle eben immer so aus, so nach dem Motto, okay, er sieht das Ding, er muss eigentlich nur die Fanghand hochbekommen und man weiß von anderen Goalies oder von Pöpperle eben an einem guten Tag auch, dass er so einen, glaube ich, wegfängt und ich glaube, den hätte er dann doch ziemlich gerne zurückgehabt. Wie gesagt, den Haien in der Folge nicht mehr ganz so viel eingefallen. Am Ende fast 2 Minuten mit 6 Mann dann noch auf dem Eis ohne Goalie, bis man sich eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis 20 Sekunden vor dem Ende eingefangen hat. Aber da war das Spiel dann natürlich auch schon gelaufen. Interessant die Sichtweise der beiden Trainer auf der Pressekonferenz, denn Tom Pokel hat in den Haien ganz klar das bessere Team gesehen über die komplette Partie und Uwe Krupp hat das dann einfach eben gekontert, indem er gesagt hat, ja, wir waren im ersten Drittel besser und ab dem zweiten Drittel hat man dann gemerkt, dass wir nicht mehr richtig frisch waren, dass Straubing immer den Schritt schneller war und so lief das Spiel dann eben runter, ohne dass die Haie eine richtige Chance hatten, nochmal so richtig an einem Punkt oder an einem Sieg vielleicht sogar zu schnuppern. Erschreckend, in Anführungszeichen die Aussage von Uwe Krupp, dass er fand, und erschreckend, weil sie richtig ist vor allen Dingen, die Aussage, dass er fand, dass das beste Spiel der Haie in dieser Saison gegen Straubing war. Da weiß man, wie die anderen Spiele gegen Straubing ausgesehen haben. Da gab es ja unter anderem auch mal ein 4:8, an das man sich vielleicht nicht wirklich erinnern möchte. Aber ja.
Und trotzdem, und wir können mal festhalten, und trotzdem kann man sagen, ab dem zweiten Drittel war man wiederum weit weg von einem Sieg.
Ja, definitiv. Also nach dem 1-1 war noch mal so ein bisschen Hoffnung da, bis dann das 2-1 fiel und spätestens dann, und das war ja dann immer noch eine komplett halbe Partie, auch schön eine komplett halbe Partie, ne? Also knapp 30 Minuten Eishockey zu spielen, ja, die man einfach dann eben nicht mehr viel gesehen hat. Ich würde es tatsächlich noch positiv hervorheben, dass wir wenig Strafen kassiert haben.
Boah, ist das nicht mehr überlegen? Strafen in dem Spiel?
Also es waren die 2 Minuten für Louis Uffing, wo er das Tor schießt, als er wiederkommt. Und dann war es Mitte des letzten Drittels eine Hakenstrafe gegen Pascal Zerressen und dann eben 20 Sekunden vor dem Ende die 6-Mann-Strafe. Aber so hat man eben auch dieses ganz starke Straubinger Überzahlspiel ein bisschen rausgenommen.
Cool, dann kann man auch sagen, 100% Penalty-Kill-Quote.
Das ist für die Partie auf jeden Fall richtig. Ist in dieser Saison auch noch nicht so häufig vorgekommen, dass man das jetzt vielleicht doch nochmal erwähnen kann. Nee, aber wie gesagt, auch gegen dieses starke Überzahlspiel der Straubinger eben, die damit inzwischen, und da sind ja jetzt noch ein paar Spiele mehr gespielt worden, zu dem Zeitpunkt des Spiels waren sie Zweiter. Jetzt lass ich mich mal kurz gucken. Inzwischen sind sie nur noch Vierter, immer noch mit 22,67%. Auf der anderen Seite Straubing das beste Unterzahlspiel der Liga. Das musste aber tatsächlich gar nicht so viel tun, denn es gab außer einem hohen Stock gegen Sandro Schönberger nicht eine einzige Strafe gegen die Gäste. Was dir dann auch nochmal zeigt, dass die quasi nie hinterhergelaufen sind.
Ja,
dass sie keine technischen Fouls, kein Haken, kein Beinstellen, kein Halten oder ähnliches, haben die einfach alles nicht gebraucht.
Und es hat trotzdem gereicht.
Ja, es hat trotzdem gereicht, natürlich, klar. Lassen wir den Freitag mal hinter uns und kommen mal zum Sonntag. Das macht die Sache für uns beide ein bisschen einfacher, denn ich weiß genau, der Markus, der war auch dabei, der saß nämlich quasi neben mir in Wolfsburg, Betriebsausflug in die VW-Kantine, möchte ich fast sagen, nach Wolfsburg.
Schön.
Und da haben wir dann ein etwas anderes Spiel gesehen. Wir fangen wieder von vorne an. 2 Umstellungen bei den Haien, Justin Poggi im Tor und Marcel Müller war wieder dabei. Dafür war Julian Krobot nicht dabei. Und in der Verteidigung, wie eben schon erwähnt, weiterhin Karl Niel anstelle von Jonas Hullers. Ja, und die Partie begann wie eine Partie mit Justin Poggi, nämlich mit einer Strafe wegen Spielverzögerung gegen unseren Goalie, als er die Scheibe von hinter dem Tor hoch ins Fangnetz buxiert hat. Wir sagen es aber direkt von vornherein, das Ganze blieb erstmal ohne Folgen. Nicht so die Strafe auf der anderen Seite. Dominik Bittner musste runter in der 11. Minute und eine Minute später ungefähr. War es dann Alex Oblinger, der zum 1-0 verwandelt hat. Und wir können an der Stelle, glaube ich, mal sagen, wieder einmal Alex Oblinger.
Ja, wir haben es, glaube ich, schon letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, der Go-To-Guy der Haie momentan. Also er ist wirklich der Mann für die wichtigen Tore. Und er macht das, was er halt kann. Er steht vorm Tor, er fällt Pucks ab. Er nervt auch die Gegenspieler, auch im Vorcheck, was man ihm gar nicht zutrauen mag. Aber er geht auch dem Gegner unter die Haut und setzt Akzente. Und das ist das, was man halt von anderen im Heilkader auch gerne sehen möchte, was aber gerne mal zu kurz kommt.
Wie gesagt, war ein Überzahltreffer und war eben genauso, wie du gesagt hast, ne? Vor dem Tor stehend, richtige Stelle, Kelle hinhalten und fertig. Aber auch in Wolfsburg wollten wir nicht mit einer Führung ins Drittel gehen, denn es gab noch eine Strafe gegen die Haie, gegen Pat Zilov, eine 2-Minuten-Strafe wegen Ellbogencheck. Und wir haben es uns mehrfach angeguckt, danach nochmal bei Magenta, ich bin immer noch der Meinung, das ist ein ganz cleaner Hit gewesen, der niemals eine Strafe hätte nach sich ziehen dürfen.
Ja, bin ich zu 100% bei dir.
Also ja, der Check ist hart, weil der Stürmer eben in Perzilov reinläuft, aber der ist nicht hoch, der ist nicht zum Kopf. Der mag vielleicht ein klein bisschen den Ellbogen ausfahren, aber er steht halt einfach da und für mich ist es keine Strafe. Nichtsdestotrotz, es gab die Strafe, es gab den Ausgleich. Spencer Machacek, der da einen Rebound gefunden hat im Slot vor Justin Poggi, der den Schuss nicht festhalten konnte. Zum 1:1.
Poggi hält nicht da fest, aber es sagen, ist auch... Ja, bitte.
Ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Es ist auch einfach kein Verteidiger da gewesen, der da irgendwie aufgeräumt hat, den Rebound weggeräumt hat oder ähnliches.
Ja, genau das wollte ich sagen. Weil es standen im Grunde alle nur drumherum und schauten zu und haben Machacek ganz einfach das Ding ins Leere verschieben lassen.
Das ist der Ausgleich kurz vor Drittelende. Dann nach der Drittelpause ging es so weiter, wie es aufgehört hat. Es war etwas schneller an der Sirene dran. Spencer Machacek mit dem 2:1 für die Gastgeber. Ein langer Befreiungsschlag aus der eigenen Zone. Godet erkämpft sich die Scheibe an der Bande. Machacek in der Mitte völlig frei und ja, kann sich dann ein bisschen die Ecke aussuchen. Vielleicht überspielt Poggi die kurze Ecke ein bisschen und macht lang viel auf, kommt aber eben natürlich auch aus der Bewegung, aus der anderen Ecke raus.
Also wenn ich das Tor jetzt nicht mit einem anderen verwechsel, war das, glaube ich, das war kein langer Befreiungsschlag, weil ich meine, es wäre Tourisson oder Ferraro gewesen, der an der blauen Linie die Scheibe hatte und jetzt nagel mich bitte nicht drauf fest, ich weiß nicht, ob er aufs Tor schießen wollte oder die Scheibe einfach nur tief in die Ecke spielen wollte. Auf jeden Fall ging die Scheibe hinten in die Ecke, ohne dass sie abgefälscht wurde, irgendwas in die Rundung und dann konnte Wolfsburg daraus resultieren, dass 2:1 laufen. Weil da weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ob die halt zum Wechseln gefahren sind oder ob sie alle tief waren. Auf jeden Fall war das...
Also dann glaube ich, habe ich jetzt das 3:1 im Kopf gehabt von der Entstehung her. Kann das sein?
Nee, das war ein Schuss von der blauen Linie, der vom Tor abgefälscht
wurde. Ja, vorher meine ich, vorher, wo die Abseitssituation
ja, knapp war. Ja, das kann durchaus sein, dass das gewesen ist, ja.
Das ja, genau, das gerade verwechseln der, in der Entstehung her, aber es ändert am Ende nichts, weil der ist nämlich gleich Machacek sehr frei.
Ja, das 2:1 hat Wolfsburg dann perfekt gespielt. Ich würde da jetzt Poggi auch nicht unbedingt die große Schuld an den Tor geben. Er geht halt, kommt halt rüber, spielt den Querpass und Machacek ja, setzt ihn dann gegen die Laufrichtung, heißt es ja dann so gerne in die lange Ecke. Ja, das ist glaube ich, kann man halten, aber kein Save, den man machen muss.
Ja. Das ist das 2:1 und es folgte dann Mitte des Drittels dann das 3:1. Das war ein Tor von Gerrit Fauser, abgefälschter Schuss. Von der blauen Linie, Kelle reingehalten, durch die Beine von Poggi durch. Abgefälschter Schuss, immer schwierig zu halten. Und da bei dem Tor, da sind wir, glaube ich, an der Situation, die ich meinte, das war haarscharf am Abseits dran, wenn es nicht sogar Abseits war. Ich habe es mir danach nicht nochmal angeguckt, wie ihr auch gerade merkt. Ja, ob man da mit einer Coaches Challenge vielleicht gearbeitet hätte, wenn es sowas geben würde, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein ganz, ganz knappes Ding. Es gab aber auch keine Proteste von Haie-Seite, weil das einfach so ein Ding ist, was dann aufgrund der Knappheit wahrscheinlich auf beiden Seiten eher durchläuft, als gepfiffen wird.
Ja, also mein Ende auf der Tribüne war direkt, als die Situation kam, als sie ins Dritte reingefahren sind und der Pass rüberkam, dass der... Ich glaube, der mittlere von den drei Wolfsburgern ein Hauch im Abseits gewesen ist. Selbst auf dem Video konnte man es nicht hundertprozentig auflösen, weil es gab auch dementsprechend keine genaue Einstellung, die das hätte auflösen können. Wenn es wie in Nordamerika halt so eine Kamera geben würde, die an der blauen Linie ist, dann hätte man es mit einer Coaches Challenge definitiv auflösen können. Aber so bleibt es halt Spekulation darum, knapp Abseits oder eben kein Abseits.
Mit dem 3:1 sah Wolfsburg schon so ein bisschen aus wie der sichere Sieger, brachten sich aber dann selber etwas in die Bredouille. Es gab eine Strafe gegen Darren Archibald und noch vor der Drittelsirene, quasi wie im ersten Drittel, nur eben auf der anderen Seite, gab es nochmal ein Tor für die Haie in dem Fall durch Andreas Thuresson in Überzahl. Da muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ne? Ein typischer Thuresson.
Ja, definitiv. Schlagschuss und rein damit.
Ja, im Powerplay kurz freigespielt. Kurzer Droppass von Moritz Müller. Einfach kurz abtropfen lassen von der Kelle. Und Thuresson zieht durch und das Ding zappelt im Netz. Und dann kommen wir vielleicht zur Schlüsselszene der Partie. Die Haie in Überzahl. Es gab 2 Minuten gegen Luis Schinko wegen Hakens. Und dann gab es einen Crosscheck an der Bande von Jordan Murray, der dafür nach Begutachtung des Videos 5+20+20 bekommen hat. Erstmal 5+20 für den Crosscheck und dann nochmal 20 für, was war das denn genau?
Weil er sich fürchterlich aufgeregt hat bei den Schiedsrichtern und da einfach die Klappe nicht halten konnte.
Ja, irgendwie sowas in die Richtung ist es gewesen. Also 45 Minuten in einer Aktion, nichtsdestotrotz natürlich nur 5 Minuten auf die Uhr und es waren immer noch knappe 80 Sekunden, doppelte Überzahl. Es ist nichts passiert, es waren über 4 Minuten weiter, einfache Überzahl für die Haie, es ist nichts passiert. Die hat Wolfsburg richtig locker von der Uhr genommen.
Ganz so locker würde ich nicht sagen.
Ja, es war ein, zwei Mal, glaube ich, Metall noch dabei. Aber so auf die gesamte Zeit gesehen. Also ich habe schon 5 Minuten Strafen gesehen, wo die Verteidiger mehr machen mussten.
Das ist richtig. Trotz alledem, ich hatte den Eindruck, dass 4 von den 5 Minuten die Haie eigentlich relativ gut im Drittel von Wolfsburg präsent waren, auch Schüsse genommen haben. Da fehlte mir zumeist einfach dann wie beim 1-0 der Spieler vom Tor, der dann auch das den Strahlmeier mal ein bisschen vor Probleme gestellt hat, weil er hatte zumeist, glaube ich, wirklich freie Sicht und man hat jeden Schuss genommen, so von der Seite, der irgendwie möglich war. Ich erinnere mich da an zwei Sachen von Oliver, die Scheibe kam, glaube ich, von der Bande wieder, hat sie angenommen, sofort aufs Tor gedroschen. Es hatte irgendwas von so, egal wie, egal von wo, haut die Scheibe einfach zum Tor, irgendwann geht schon einer rein. Und das kam halt nicht. Und die letzte Minute, also von den 5 Minuten, da hat Wolfsburg dann wieder Kontrolle gewonnen und letzte Minute eigentlich locker runtergespielt. Und das hatte so den Eindruck von Momentum-Kill, weil man hatte da die Chance, richtig ins Spiel zurückzukommen, auszugleichen, vielleicht sogar in Führung zu gehen und man hat es einfach liegen lassen.
Ja, also ich würde sagen, die letzte Minute, da bin ich bei dir zwischendurch. Wie gesagt, da hatten wir 1-2 Chancen, aber wenn du sagst, die ersten 4 Minuten, ich klammere die erste Minute nochmal für dich aus, weil die 5-3 Überzahl.
Ja, die war schlecht.
Boah, war die schlecht.
Das war nicht. Also, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich zu dir oder zu Manuel gesagt habe, 5-3 brauchen wir uns nichts vormachen, da passiert eh nichts. Weil das kennen wir. Das können die Haie einfach nicht. Zum Verrecken kommt da nichts aufs Scoreboard.
Statisch bis zum Ende, kaum Bewegung, wirklich 1-2 Spielzüge, die man vielleicht mal einstudiert hat, aber da passiert dann auch nichts. Da kommt man ein Switch an der, in Anführungszeichen, blauen Linie, die dann bei einem 5-3 mal gerne hoch zwischen die Bullikreise rutscht, so eng zieht man das dann. Aber wie gesagt, mit der wenigen Bewegung hat man da Wolfsburg auch nicht wirklich aus der Reserve locken können. Und im Zweifelsfall war da natürlich dann immer noch ein Dustin Strahlmeier hinten drin, der dann am Ende dann auch noch mal was gehalten hat. Du hast gesagt, so ein bisschen Momentum-Change, danach hat man nicht mehr wirklich so gedacht, dass was passiert. Und dennoch, kurze Zeit später, fiel dann das 3-3 durch Moritz Müller. Ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen oder was, auf Facebook, irgendwo habe ich es gelesen. Von 100 solchen Schüssen von Moritz Müller braucht man bei 99 einfach nicht hingucken. Aber bei diesem einen.
Das Schöne ist, wir haben ja auch nicht wirklich hingeguckt.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Es haben sich Menschen bei uns verabschiedet. Wir haben Tschüss gesagt, die mussten früher weg. Schöne Grüße an die Kollegen aus Berlin. Und in dem Moment fällt das 3-3. Und was macht man dann als erstes? Man zückt das Handy, macht Magenta auf. Da hat man dann noch so 30 Sekunden Zeit, bis das Tor da auch fällt. Und man guckt gebannt hin und wartet eigentlich nur in der Wiederholung darauf, dass die Scheibe irgendwo abgefälscht war. Aber nein, war sie nicht. Ein glatt durchgehender Schlagschuss von Moritz Müller zum 3-3. Der hat, wie gesagt, in der Partie schon Pech gehabt vorher mit einem Pfostenschuss. der war dann drin und hat die Haie damit so richtig wieder ins Spiel geholt. Und trotz einer Strafe noch kurz vorm Ende gegen Jan Lukasen hin, war man in Wolfsburg, glaube ich, froh, dass man mit dem Unentschieden dann aus den 60 Minuten rausgegangen ist.
Ob man jetzt unbedingt froh war, also fassen wir nochmal zusammen. Wir hatten zwei, wenn nicht sogar drei, also ich meine eigentlich, es waren drei Pfostenschüsse im Spiel. Man hatte diese 5-3, man hatte das 5-4. Wolfsburg war jetzt nicht so dominant, wie ich sie eigentlich erwartet hätte gegen die Haie. Die Haie hatten oder haben, das hast du mir ja vom Spieler gesagt, in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit eine sehr, sehr gute Bilanz in Wolfsburg, haben dort sehr gerne Punkte mitgenommen. Auch
schöne Grüße an die Kollegen aus Wolfsburg von 3-on-3 Overtime, genau.
Danke euch. Und deswegen, ich glaube, man hat sich eher geärgert, dass man nicht drei Punkte mitgenommen hat am Ende.
Aus Haie-Sicht.
Ja, natürlich.
Ja, ich war eben bei Wolfsburg, dass ich die froh waren, dass sie den Punkt geholt haben.
Ach so, deswegen, Wolfsburg, ja, gut, okay, ja, dann klar, dann natürlich, dann ist es richtig.
Ja. Es begann eine Overtime, eine 5-minütige ohne Tor, das heißt, wir gehen auf jeden Fall gleich ins Penaltyschießen, aber es war eine richtig starke Overtime mit Chancen auf beiden Enden des Eises, sehr viel Spielfluss, wenig taktischem Geplänkel irgendwo in den Dritteln, die konnte man sich richtig gut angucken.
Ich würde sagen, das hat endlich mal Spaß gemacht, Overtime zu gucken, die auch nicht dann nach 30 Sekunden oder so vorbei war, sondern ihr habt jede Sekunde gebannt aufs Eis geschaut und mitgefiebert. Das hätte in jede Richtung gehen können. Also, das war mal echt schön anzusehen. Aber dann.
Ja, echt schön anzusehen war auch das Penalty-Schießen aus Sicht der Wolfsburger. Die haben zweimal getroffen, die Eier haben zweimal verschossen. Es bleibt im Gedächtnis der zweite Penalty der Wolfsburger, der am Ende ja dann das 2-0 gebracht hat. Trevor Mingoya durch die Beine von Poggi, der rutscht aus der Bewegung nach hinten, versucht die Scheibe irgendwie zwischen den Füßen zu halten, rutscht weiter nach hinten und die Scheibe wird nach Ansicht der Videos eben dann den Millimeter hinter der Linie gelegen haben, den man sich vorher nicht vorstellen konnte. Es gibt das Tor, Len Ferraro vergibt gegen Dustin Strahlmeier und die Wolfsburger haben den Extrapunkt mitgenommen.
Das Schöne ist ja an der Situation, was ich bis jetzt immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, auf den Bildern meiner Meinung nach, oder anders angefangen, die Schiedsrichter haben on ice gesagt, oder haben keine Entscheidung gegeben. Sie haben weder gesagt, es ist ein Tor.
Ich kann mich nicht an eine Entscheidung erinnern, genau.
Nee, sie haben weder gesagt, es ist Tor, noch haben sie gesagt, es ist kein Tor. Und dann nach Video zu sagen, es sei eindeutig ein Tor, kann ich jetzt auch nach Ansicht der Bilder nicht wirklich nachvollziehen, dass die Scheibe also wirklich komplett drin gewesen ist.
Du hast es dir also auf jeden Fall nochmal angeguckt.
Ich habe es mir nochmal angeguckt und ganz ehrlich, also ich bin da immer noch zwiegespalten. Also hätten sie als der Penalty ausgeführt wurde, gesagt, ja, es ist ein Tor, wir gucken uns das aber sicherheitshalber nochmal an. Da hätte ich gesagt, okay, gut, die Bilder sind nicht eindeutig, dass man das zurücknehmen kann, aber so ohne Entscheidung und dann nachher sagen, der ist auf jeden Fall drin, ich weiß nicht.
Wir haben es uns natürlich auch in der Halle nochmal angeguckt. Wie gesagt, auf einem Handy, das ist ein bisschen klein. Auch die Leute um uns herum, teilweise Wolfsburger, waren sehr stark der Meinung, dass das Ding nicht komplett hinter der Linie ist. Umso überraschter waren dann alle, dass das Tor gegeben wurde. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, auch ohne das Ding hätten wir das Penalty-Schießen nicht gewonnen.
Ja, da brauchen wir nicht groß drum herreden.
Ne, also von daher ging es dann im Zweifelsfall noch mal ein Minütchen schneller, als es hätte dann am Ende sein können. Haie ein Punkt, Zusatzpunkt für Wolfsburg. Die Haie mit einem Punkt immerhin aus diesem Wochenende rausgegangen. Nicht ganz ohne Punkt, aber eben mit zwei Niederlagen. Ja, und da lohnt dann jetzt, wo wir schon wieder ein paar Tage weiter sind, ein Blick auf die Tabelle. Denn in der Zwischenzeit sind natürlich auch einige Spiele, Nachholspiele natürlich inzwischen gespielt worden und wir wollen uns gar nicht die oberen Ränge angucken, so alles bis Platz 8, na sagen wir mal bis Platz 9, lassen wir mal weg, weil ich glaube nicht, dass wir noch da hinkommen werden, aber ab Platz 10 wird alles so ein bisschen interessant, weil sehr eng. Auf Platz 10 die Bietigheim Steelers mit einem Punkteschnitt von 1,32. Dahinter die Haie mit 1,29, gefolgt von Iserlohn 1,26, Augsburg 1,25, Schwenningen 1,19 und Krefeld 1,13. Wo fange ich jetzt am besten an? Ich glaube, dass die Haie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das ist ein Ding, da werden sich Krefeld und Schwenningen meiner Meinung nach drum ärgern. Krefeld ein Spiel weniger, 4 Punkte hinter Schwenningen. Schwenningen momentan auch mit einer kleinen Negativserie. Das könnte noch interessant werden. Ich glaube, alle anderen Teams qualitativ zu gut, beziehungsweise Bietigheim zu weit weg. Und bevor jetzt einer sagt, nein, ich will dir nicht die Qualität absprechen, aber die sind eben dafür dann doch schon deutlich zu weit weg mit 9 Punkten vor Krefeld, dass da, glaube ich, noch irgendwas passiert.
Bin ich dabei?
Aber geht es für die Haie noch um Platz 10, Markus?
Ich wusste, dass wieder so eine Frage kommen wird. Wir haben noch 4 Spiele. Wir haben jetzt am Freitag München. Wir haben am Sonntag Augsburg auswärts. Dienstag in Augsburg. Und dann haben wir am letzten Wochenende, lass mich jetzt nicht lügen, in Bietigheim und zu Hause Ingolstadt. Richtig?
Das ist richtig.
Was war meine Prognose nochmal aus den letzten Spielen? Wir holen 8 Punkte. Ne? Wir haben jetzt 7.
Aber davon hast du schon 7 geholt.
Ich wollte gerade sagen, 7 sind schon weg. Mit den Spielen, also München, vor allen Dingen in Augsburg und dann gegen Bietigheim und zu Hause gegen Ingolstadt. Sorry, aber ich glaube nicht dran.
Also okay, an Platz 10. Markus glaubt nicht an Platz 10. Sind wir mal ehrlich, Platz 10 wäre eine Riesensensation. Ich glaube auch nicht dran, aus mehreren Gründen. Du hast die Gegner schon angesprochen. Da sehe ich für die Haie noch 6 Punkte vielleicht. Das könnte vielleicht reichen. Das Problem ist nur, die Haie haben eben nur noch diese 4 Spiele. Und andere Teams haben eben noch deren 8 bis 10 Spiele. Aktuell sind es 8 Spiele, die nicht gespielt werden können in der deutschen Eishockeyliga nach dem jetzigen Plan. Davon 4 der Augsburger Panther. Das heißt, sie werden am Ende sowieso deutlich weniger Spiele gegenzurechnen haben als die anderen da hinten. Und 2 von diesen 4 der Augsburger Panther sind gegen die Adler Mannheim. Das heißt, sie haben gegen eins der stärksten Teams der Liga nicht 2 Spiele weniger gemacht als der Rest der Liga. Das wird denen im Zweifelsfall eben zugutekommen.
Ja, da hat es sich dann gelohnt, im Dezember war es, glaube ich, Spiele ausfallen zu lassen, wegen keiner Zuschauer.
Richtig, ja. Am Ende haben sie dann im Zweifel alles richtig gemacht. Ob es dann für irgendwas reicht für Augsburg, muss man mal sehen. Aber wie gesagt, auch da hat man natürlich dann am Ende vielleicht einen kleinen Vorteil. Bietigheim wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, Iserlohn hat einen qualitativ viel zu guten Kader, als dass sie dann nochmal unten reinrutschen werden. Ich bleibe dabei, Schwenningen und Krefeld sind so die beiden Teams, um die es geht. Und Krefeld macht momentan einiges, um sich dafür zu bewerben, auch wirklich Letzter zu sein.
Ja, vor allem, wenn man das Spiel jetzt gegen die Iserlohn Roosters gesehen hat. Also das war schon wirklich richtig schwere Kost aus Krefelder Sicht.
Ein 1:7 im Abstiegsduell, damit haben die Krefeld-Pinguine binnen einer Woche beide Abstiegsduelle, die sie hatten, nämlich gegen die Haie und gegen Krefeld verloren. Mit 0 Punkten stellt man sich vor, die hätten daraus 6 Punkte geholt, die Haie 3 weniger, Iserlohn 3 weniger. Würde das Ganze etwas anders aussehen, denn dann wäre Krefeld auf jeden Fall an Iserlohn, glaube ich, vorbeigezogen. In der Tabelle, ich meine an den Haien noch nicht, weil sie dafür einfach noch zu wenig Spiele haben. Aber wie gesagt, Iserlohn minus 3 Punkte, Krefeld plus 6, dann wäre man, glaube ich, an den Roosters vorbei. Ist so nicht gekommen, so muss man sich in Krefeld langsam aber sicher darauf einstellen, dass der Gang in Liga 2 dann doch droht. Wenn man, und das ist ja auch immer noch so eine Frage, wenn man die Lizenz für Liga 2 gestellt hat, da ist man sich bei Krefeld wohl nicht ganz so sicher. Ich weiß, dass der Holger aus Krefeld, Holger Kuhlmann, war ja auch schon bei uns zu Gast, mal bei der DEL2 angefragt hat und es hieß, alle betreffenden Teams hätten eingereicht, aber in Krefeld munkelt man doch immer wieder, dass es eben diese Lizenz für die DEL2 nicht beantragt worden ist. Und da warten wir mal ab, bis wir da genaue Informationen bekommen. Das könnte natürlich noch ein bisschen längeres Theater werden, zumal man aus Krefeld ja auch schon hört, so ganz kampflos möchte man sich auch im Falle des letzten Platzes nicht mit dem Abstieg zufrieden geben. Ne? Du bist da näher dran, Markus.
Ja, das hat man jetzt hier schon aus mehreren Ecken gehört, dass rechtliche Schritte in Erwägung gezogen werden. Und stellt mir aber ganz ehrlich die Frage, auf welche Begründung? Denn alle Teams haben sich einheitlich darauf geeinigt, auf diesen Punkteschnitt. Und deswegen wird da wohl kaum von Ligaseite oder sonst irgendwas ermöglichen, dass Krefeld da recht bekommen wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, mir fehlt da irgendwie so die Begründung dahinter. Aber müssen wir abwarten, was dann vielleicht im Sommer passieren wird und ob es dann was wir aus den letzten Jahren ja eigentlich schon kennen, ein Sommertheater in Krefeld gibt.
Das werden wir auf jeden Fall natürlich beobachten, wenn es soweit ist. Wie gesagt, aktuell sind wir da noch weit entfernt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade hören könnt. Der Markus hat gerade noch mal ein Bild geschickt, nämlich das Bild, wo die Scheibe hinter der Linie ist. Markus, wie sieht's aus? Was sagst du? Wenn du dir die Linie anguckst, wie die weitergeht, also es ist natürlich von der Qualität her totales Gerümpel, was sie da in Wolfsburg leisten als Bild von oben, ne? Aber
genau, und das ist das Problem. Das ist jetzt wirklich aus der Aufnahme, aus den Highlights rausgeschnitten und man kann es nicht hundertprozentig erkennen. Also die Perspektive, klar, tut natürlich auch noch übrigens dazu bei, aber die Linie kann man nicht hundertprozentig sehen. Und man weiß nicht, wo hört die Torlinie auf und wo befindet sich die Scheibe ganz genau. Und das ist dann das, wo ich dann ganz klar sagen muss, was ich eben auch gesagt habe. Wenn man keine On-Ice-Decision trifft, dann kann ich aus dieser Szene heraus nicht hundertprozentig sagen, ja, ich overrule das quasi, weil ich ja keine Entscheidung getroffen habe und sage, das ist ein sicheres Tor.
Musst du denn eine nicht getroffene Entscheidung overrulen, ist die Frage. Also ist ja auch noch eine Frage, die sich stellt, mal ganz davon ab. Jetzt, wie gesagt, haben wir eben schon alles besprochen. Hätte es eine On-Ice-Decision geben müssen? Oder haben die Schiedsrichter den Spielraum zu sagen, wir treffen keine On-Ice-Decision und gucken uns so das Video an?
Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Also das Erste ist neu für mich, dass Schiedsrichter zum Videobeweis gehen und treffen vorher keine Entscheidung. Habe ich so jetzt, ist mir nicht bewusst, dass ich das schon mal erlebt hätte. Also deswegen hat es mich auch überrascht, das Ganze.
Kann man sich an anderer Stelle mal die Frage stellen und da mal um Aufklärung hoffen, aber wie gesagt, das ist kein Thema dann, glaube ich, für jetzt. Ne?
Ja, ganz ehrlich, wenn einer der Zuhörer vielleicht da irgendwas zu weiß oder irgendwas raussuchen kann aus einem Regelbuch oder so, bitte immer her damit. Ich lasse mich dann gerne eines Besseren belehren, aber hier bin ich mir eigentlich felsenfest sicher, dass das so nicht regelkonform gewesen ist.
Komm, wir schließen mal das Wochenende daher ab. Haben wir über die Tabellensituation gerade auch schon genug gesagt und gehen mal in die News rund um die Gummersbacher Straße. Wir haben am Freitag schon gesagt, da ist das Spiel gegen Red Bull München. Das Ganze der Tag der Junghaie. Der fehlte dieses Jahr noch so ein bisschen. Es gibt wieder ein Sondertrikot. Im Prinzip kann man sagen, das Trikot, was es letztes Jahr in Schwarz gab, gibt es jetzt in Beige.
Ich finde es gar nicht schlecht.
Es hat das Stadtwappen vorne drauf. Die Frage, die ich mir noch stelle, was hat das Ganze noch mit dem Tag der Junghaie zu tun? Das könnte ein Third Jersey für alles sein. Ja, ich sehe auf dem Arm irgendwo den Junghaie, das Junghaie-Logo unter der Nummer, aber das ist dann auch schon alles, oder?
Das ist richtig. Dann müsstest
du also das ist nicht mehr so im Vergleich wie früher, wo da das Junghaie-Logo drauf war, wo irgendwelche anderen Sachen waren, die den Bezug hergestellt haben. Das fehlt mir so ein bisschen bei dem Ding.
Ja, das ist, ja, geht mir genauso. Die Frage müsste man dann mal an die Geschäftsstelle weiterleiten und mal um Feedback bitten, was man sich da gedacht hat.
Und dann kommen wir jetzt natürlich so langsam zum Saisonende und natürlich auch in Richtung der Kaderplanung für nächstes Jahr. Natürlich, ihr kennt das von uns, nach der Saison gibt es wieder den Contract Day bei den Haien wahrscheinlich. Da werden wir natürlich berichten. Es gibt mit Sicherheit auch dann mal eine Saisonzusammenfassung mit einer Einzelkritik, wie wir das schon beim Drittel der Saison gemacht haben. Und dann werden wir natürlich auch noch mal konkret auf einige Sachen eingehen. Was sich diese Woche ergeben hat, ist auf jeden Fall, dass zwei Neuzugänge für die Haie schon feststehen. Das eine aus Bremerhaven, der Verteidiger Stanislav Dietz, der zu den Haien kommt zur nächsten Saison. Und dann ein Rückkehrer aus Mannheim, Jason Best, wird nächstes Jahr wieder den Haie auf der Brust tragen. Und dem Vernehmen nach bei ihm schon klar, das Ganze dann auch für 2 Jahre. Und eine weitere Personalie, die sich in eine Richtung entwickelt, wo man wahrscheinlich über Vertragsverlängerung spricht. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an John Matsumoto zum bestandenen Einbürgerungstest. Und Markus, du hast es ja schon im Vorgespräch gesagt, bestandener Einbürgerungstest heißt noch nicht, dass er schon einen deutschen Pass hat.
Richtig, den muss er dann jetzt beantragen. Und wenn er in Bremerhaven oder Iserlohn wäre, wird es wahrscheinlich schneller gehen. Man darf gespannt sein, wie das dann über den Sommer vielleicht ablaufen wird.
Ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was das gibt. Man hört die Gerüchte, dass er tatsächlich auch nur einen weiteren Vertrag bei den Haien bekommt, wenn er eben diesen deutschen Pass hat, wenn er keine Kontingentstelle mehr belegt. Bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, aber der erste Schritt in die Richtung, der ist damit auf jeden Fall schon mal gemacht und die Zeichen auf jeden Fall dahingestellt. Und ganz ehrlich, wenn er den Pass nicht haben wollen würde, warum macht er dann den Test? Ne? Also das geht schon so in die Richtung. Ich glaube, das kommt jetzt wirklich nur noch darauf an, wie schnell oder wie langsam geht das Ganze vonstatten.
Absolut.
Hast du noch was aus der Köln Arena 2? Also so haie-technisch gesehen, also so profi-technisch gesehen.
Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, ob du jetzt schon das abgehandelt hast, was ich mir notiert habe. Sonst habe ich nichts vorliegen, was jetzt so brandaktuell auch wäre. Das sind alles noch so Dinge, die man sich dann für nach der Saison aufsparen kann, auch fürs große Sommerloch.
Dann kommen wir zu dem, was am meisten Spaß macht. Wir haben es am Anfang gesagt, wir bauen die Sendung ein bisschen auf. Und wir waren, bevor wir nach Wolfsburg gefahren sind, waren wir am Samstag in der Köln Arena 2 beim zweiten DNL-Halbfinale der U20 Junghaie gegen die Jungadler Mannheim. Und wir greifen es schon mal vorweg. Die Junghaie sind im Finale gegen die Eisbären Berlin, haben die Jungadler geschlagen. Und das war eine richtig gute Partie, Markus, ne?
Ja, also es war von der Stimmung her war es gut, das Spiel an sich war gut, dann natürlich auch noch erfolgreich am Ende, also rundum eine gelungene Sache.
Ja, ausverkaufte Köln Arena 2, das ist möglich unter den aktuellen Bedingungen, weil die Arena, also die K2 eben unter 1000 Plätze hat, dann darf man die aktuell voll machen. Ja, so ist es geschehen, es war wirklich brechend voll. Wir sind auch gerade eben mit Glück überhaupt noch reingekommen. Andere Menschen von Rang und Namen, in dem Fall muss man hier Christoph Ullmann erwähnen, der kurz vor Spielbeginn auch erst aufschlug und wirklich auch nur reingekommen ist, weil er eben ein eher bekanntes Gesicht ist. Wäre beinahe auch draußen geblieben, genauso wie wir beiden. Also von daher, es war wirklich voll bis unters Dach, die Stimmung war gut. Ja, und dann war es im zweiten Halbfinale gegen die Jungadler der zweite Shutout für Niklas Lunemann. Und Respekt dafür, da hat er auf jeden Fall wirklich eine gute Leistung gehabt. Da waren so ein paar Dinger, die er wirklich richtig, richtig gut rausgeholt hat. Gratulation dazu. Die 3 Haie-Tore, ja, kann man sagen, es waren alles Breakaways? Im Prinzip schon, ne?
Ja, definitiv. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Das 1-0 war ja am 1-0 beteiligt. Robin van Kaltzer war ja entscheidend mit Bartoli, glaube ich, am 1-0 beteiligt. Mhm. Und der in meinen Augen wirklich überragende Niklas Lunemann war sogar am 3-0 beteiligt. als er da die Vorlage, also er war zumindest als letzter Mann, bevor Büsing zum 3-0 eingenetzt hat an der Scheibe.
Also es ist jetzt das dritte Jahr von Lunemann in der U20 gewesen. Davon eben halt ein Jahr, wo ganz wenig Spiele stattgefunden haben, zwei Jahre, wo die Saison fast durchgängig gelaufen ist. Und dennoch darf man natürlich nicht vergessen, in diesen Jugendteams wechseln die Goalies halt eigentlich ständig durch. Er hat also tatsächlich nur etwas mehr als die Hälfte der Spiele dieses Jahr gemacht. Guckt man sich seine drei Jahre hintereinander an und man darf dabei nicht vergessen, der Junge dürfte auch wahrscheinlich noch ein viertes Jahr DNL spielen. Was schätzt du, ohne zu gucken, hat er in seiner DNL-Zeit in 42 Spielen für einen Gegentoreschnitt, also die goes allowed?
Oh Gott. Schuss ins Blaue, ich sag mal 1,08.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber 1,84 unter 2 Gegentore im Schnitt auf 60 Minuten gerechnet. Das sind schon richtig gute Zahlen, die er da abliefert. Und ich packe jetzt mal einen kleinen Vergleich von zwei Goalies, bei denen ich weiß, dass sie natürlich auch überragende Jugendzahlen haben. Ganz kurz gucken, wo ich sie denn finde. So. Ja, das war ja klar, ne, dass sie bei denen nicht dabei stehen. Ach, so eine Scheiße.
Um wen geht's denn?
Ich habe bei Felix Brückmann geguckt. Da steht es nicht für, da steht's nicht für alle drin. Und ja, hier steht's dann, wenn ich mir die Saisons angucke, hat er eine Saison mit 1,47 und eine Saison mit 1,44 gehabt. Das ist nochmal natürlich eine etwas andere Hausnummer, aber eben auch nicht weit weg. Und ein zweiter, den man sich zum Vergleich angucken kann, und das sind eigentlich die beiden besten Goalies, die wir in Deutschland momentan haben. Da habe ich in den guten Matthias Niederberger, der eben nicht in Mannheim beim Primus war, sondern bei der DEG, bei einem eher mittelmäßigen DNL-Team, der da so im Schnitt bei 2,5 bis 3,0 Gegentore im Schnitt steht.
Okay.
Also von daher, was das angeht, schon ganz gut, was der Herr Lunemann da macht. Wie gesagt, beide Spiele zu null. Die Haie sind in Führung gegangen, kurz vor Ende des ersten Drittels durch Rick Geidel, assisted von Bartoli und Van Kalster, beides Spieler, die schon Profiluft bei den Haien haben schnuppern dürfen. Dann war es im Prinzip wie letzte Woche eigentlich auch, das 2:0 kurz vor dem Ende, das war Pascal Steck, der hat auch schon mal bei den Junghaien reingeschnuppert, die Assists von Büsing und von Van der Ven. Und Justin Büsing, der hat dann kurz vor dem Ende in Unterzahl das 3:0 nachgelegt, mit gezogenem Goalie der Adler. Da gab es dann auch noch mal einen Assist für Niklas Lunemann. Den zweiten, den er während des Spiels bekommen hat, den hat man ihm am Ende dann doch wieder aberkannt.
Wäre das Guten, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gewesen.
Ja, und ganz ehrlich, ne, wer die Möglichkeit hat, guckt euch die U20 an, wir können es nur immer wieder sagen, das wird dann in der nächsten Saison wahrscheinlich auch unter der Saison wieder einfacher werden. Mich sieht man da auch mal sehr gerne, für den Markus ist das meistens ein bisschen weit weg, aber gerade bei solchen Spielen ist er dann auch immer gerne dabei. Und vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt natürlich zum Höhepunkt, das Finale steht an, gegen die Eisbären Juniors, das erste Spiel Standaufnahme übermorgen um 19 Uhr, also am Samstag, den 19. März im Valley in Berlin. Und danach den Samstag, den 26. um 17 Uhr in der Köln Arena 2. Und eigentlich wollte ich jetzt sagen, Leute, kauft euch Karten, guckt euch den Scheiß in der Halle vor Ort an. Das ist richtig geil, das ist das Finale, da geht's um was. Ich kann es aber leider nicht sagen, weil unseren Informationen nach ist die Köln Arena 2 jetzt schon ausverkauft. Und es ist einfach eben nicht mehr möglich, da noch Karten für zu kriegen.
Da habe ich dann direkt eine Frage zu. Wäre nicht ein Umzug vielleicht auch in die Lanxess Arena sinnvoll gewesen für den Tag?
Jetzt ist die Frage, an dem Wochenende ist kein Haie-Spiel. Hat die da Arena, die ja momentan wieder mit Konzerten anfängt, da nicht sowieso schon genug Buchungen?
Das habe ich jetzt natürlich nicht geprüft, aber...
Das kann ich dir sofort sagen. Ich habe es da du mir das vorher nicht gesagt hast, habe ich natürlich nicht geguckt. aber das ist der Punkt, da können wir jetzt, während ich suche, noch schön drauf eingehen, was ich noch sagen wollte zu den Haien. Morgen bei der Partie gegen München, nicht wundern, wenn da so eine halbe Bühne steht. Die Arena hat nämlich keinen Komplettabbau der Genesis-Bühne in Auftrag gegeben, sondern die wird so halbwegs noch da rumhängen und rumstehen. Und alle Haie-Besucher, die eben Tickets in diesem Bereich hatten, die jetzt dann sichtbehindert sind, die haben Ersatztickets bekommen von den Haien. Und die sind zumeist tatsächlich gerade Unterrang. Und dazu gibt es von der Arena oder gab es von der Arena nochmal 2 Getränkegutscheine mit dazu. Also von daher, da wird es auf der gegenüberliegenden Geraden und auf der Haupttribüne, auf der Gegengerade, wird es ganz gut voll werden, glaube ich. Dafür ist im Norden eben nichts da. Und ich kann es dir schnell sagen, am 26. wäre etwas gewesen, aber es ist verschoben. Also da kann es tatsächlich sein, dass das zu kurzfristig war, um da irgendwas zu machen. Muss man einfach schauen. Wissen wir nicht.
Na gut.
Aber wie gesagt, an dem Tag selber ist nichts. Aber wie gesagt, die Junghaie in der Köln Arena 2. Guckt einfach mal, vielleicht gehen da auch noch mal ein paar Karten ins Kontingent, die von den Berlinern vielleicht nicht genommen werden. Da werden ja auch da für die Gästefans ein paar Tickets geblockt. Einfach mal, wenn ihr da seid, im Shop mal nachfragen, ob es vielleicht was gibt, wenn er da Bock drauf hat. Es ist auf jeden Fall gut. Wir beide sind auch da. Wir haben rechtzeitig nach der letzten Partie dafür gesorgt, dass wir eben auch da sind. Der Vorverkauf ging direkt nach dem Halbfinale los. Und ja, vielleicht, wenn wir nächste Woche nochmal aufnehmen, kann es sein, dass wir da auch nochmal die ein oder andere Info zu diesem Finale mehr haben. Zumal natürlich dann das erste Spiel schon gespielt ist. Und wir wissen, ob die Haie auf eigenem Eis samstags schon die Trophäe überreicht bekommen können oder eben nicht.
Absolut, freuen wir uns drauf.
Markus, hast du noch was auf der Uhr?
Nö, habe ich nicht.
Gut, ich bin für heute nämlich auch durch mit meinem Zettel. Heißt an der Stelle für euch, wie immer, die Info, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram unter sharkbite_pod oder schreibt uns gerne eine Mail eben an diese Adresse @googlemail.com, also sharkbitepod@googlemail.com. Lob, Kritik, Wünsche, was wir mal besprechen können. Ob ihr mal jemanden kennt, wo ihr sagt, ey, ladet doch den mal in den Podcast ein, das könnte ganz gut werden. Da erreicht ihr uns. Und dann schauen wir uns das mal an und gucken mal, was wir da für euch machen können. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche, kommt gut durchs Wochenende. Freitag das Spiel gegen München, Samstag immer im Blick halten, irgendwo wird es bestimmt einen Livestream geben, die Junghaie, das erste Finale in Berlin und dann am kommenden Dienstag 19.30 Uhr zu Hause gegen Augsburg und das warten wir auf jeden Fall noch ab, bevor wir dann in der nächsten Woche wieder für euch da sind. Macht's gut, bis dann, ciao.
Ciao.